Sehr gut.
Wunderbar. Johannes, ich bin noch ein bisschen müde. Vielleicht hast du es im Vorgespräch gemerkt. Ich bin noch nicht ganz wach von der letzten Woche.
Von der letzten Woche?
Aber
war die,
ja, war generell sehr spät immer. Aber ich will später nochmal bei den aktuellen Sachen was erzählen. Aber ich habe noch Schlaf zum Nachholen.
Okay.
Also vergebt mir bitte, wenn ich heute in dem einen oder anderen Punkt nicht ganz so enthusiastisch bin. Aber ja, so ist das.
Na, das ist gut, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, in alter Frische. Ich habe es angekündigt bei der letzten Folge, dass wieder ein Filmstammtisch ansteht.
Korrekt. Stuttgart. Ich habe es auch online immer wieder gesehen und habe mich geärgert, dass ich nicht mal wieder hinkommen kann.
Ja, war gutes Essen. Hab auch ich organisiert. Nein, ich habe
sehr vorbildlich.
Ich habe es nicht gekocht, aber oder zubereitet. Aber es war gut, war reichlich. Auch da.
Mhm.
Das war gut. Nee, also es war eine nette Runde. War nicht überlaufen, sage ich mal. Also wir waren so um die 30 Leute, was völlig okay ist für so einen Stammtisch, der ja regelmäßig stattfindet. Ich fand es sehr schön. Ich habe zwei Hörer getroffen.
Schön.
Das war dann so dieses typische Aufeinandertreffen, so hey, und dann wird man ins Gespräch verwickelt und dann hat man so das Gefühl, man kennt sich schon länger. Und dann habe ich dann so gefragt, so, sag mal, müsste ich dich kennen? Und dann die Antwort so, ja, du mich wahrscheinlich nicht, aber ich kenne dich.
Ja, das ist dann immer lustig.
Ja, war dann ganz nett, auch zu hören, was die anderen so machen, gerade die uns hören, und so ein bisschen Feedback zu bekommen zu dem, was wir machen. Also ich habe es dir gar nicht erzählt, aber ich kann sagen, wir machen es wohl gut.
So, das freut
zumindest
mich.
Ich das ist doch schön. Zumindest war das Feedback von zwei Leuten so. Genau, falls ihr anderes Feedback habt, schreibt es uns auch. Oder kommt auf den nächsten Stammtisch am 31.10.
31.10.
Ja.
Ist noch ein bisschen hin, kann man sich einplanen.
Genau, definitiv.
Kann man sich einplanen.
Nee, war ganz nett.
Ach ja. Gut. Ich muss sagen, als ich hier nach Hause gekommen bin, um ein kurzes Garten-Update zu geben, da wo wir waren, war es sehr regnerisch und ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass mein Garten so ein bisschen weggeschwommen ist. Aber ist er nicht. Stattdessen ist alles prächtig gewachsen. Das hat mich tatsächlich sehr verwundert. Ich habe jetzt die ersten, glaube ich, 1,5 Kilo Tomaten geerntet. Mhm. Und es wächst so ein riesen Kürbis aktuell.
Okay.
Das heißt riesen. Ich finde ihn groß schon dafür, dass er noch nicht so lange wächst. Der ist jetzt, mit was kann man es vergleichen? So eine halbe Wassermelone vielleicht.
Okay.
Genau, ich bin mal gespannt, wie lange ich ihn noch wachsen lasse. Das ist so ein Butternut-Kürbis, heißt der, glaube ich.
Kann man eine gute Suppe draus machen?
Mal schauen. Ja, genau. Kann man tatsächlich eine gute Suppe draus machen. Wir haben letztes Jahr den ab und zu mal ausprobiert, statt Hokkaido, weil Hokkaido ist halt so der Standard-Kürbis. Mhm. Und dann haben wir aber das Rezept mit diesem Butternut gefunden und der war echt lecker. Also ist nochmal so eine andere Geschmacksnote, kann ich empfehlen.
Mhm, mh.
Kann ich empfehlen. Jetzt haben wir ihn angebaut, jetzt hoffe ich, dass der auch gut wird. Genau, und dann noch die Tomaten. Und dann sind wir für den Winter gerüstet.
Also wir haben jetzt gerade sehr viele, wir haben nur so Cocktailtomaten.
Ja.
Und die haben wir jetzt, da ernten wir jetzt sehr oft.
Regelmäßig. Ja.
Und dann gibt es irgendwie, entweder werden sie in direkten Salat verarbeitet oder es gibt halt so Mozzarella-Bällchen mit Kirschtomaten.
Ja, das ist auch immer lecker.
Ja.
Das ist auch immer lecker.
Ja.
Ach ja, wollen wir direkt starten heute?
Ja, Korrektur, 31.10. ist Halloween. Ich rede vom 30.10. Da ist der Filmstammtisch.
Also bevor ihr euch verkleidet, geht doch nochmal zum Filmstammtisch, dann habt ihr danach auch gute Gruselstories zu erzählen.
Ganz genau. Und jetzt legen wir los. Da sind wir.
Juhu.
Zu 142.
Herzlich willkommen zurück. Für mich fühlt es sich an wie eine Ewigkeit,
ja,
dass wir es in den letzten Podcast gemacht haben. Dabei haben wir nur letzte Woche aufgrund meiner Abwesenheit einmal ausgesetzt. Sonst hatten wir dieses Jahr, also diesen Sommer zumindest, noch keine längere Pause, ne? Das haben wir die letzten Jahre öfters gehabt im Sommer.
Ja, stimmt, wir hatten keine Sommerpause. Ich glaube, die Sommerpause wird sich verlagern. Du bist doch nochmal im Urlaub, oder?
Ich bin in der ersten Septemberwoche nochmal weg.
Siehst du, bist in der ersten Septemberwoche weg. Ich bin die letzten zwei Septemberwochen weg, bis Anfang Oktober. Vielleicht machen wir...
Das heißt, wir machen im Oktober noch, Ende September nochmal eine Woche Pause wahrscheinlich.
Ich würde sagen, wir machen einfach dann im September eine Pause, ja.
So, das können wir auch machen. Alles klar, ihr seid schon mal vorgewarnt.
Eine verspätete Sommerpause.
Wie das genau aussehen wird, werdet ihr dann merken.
Eine verspätete Sommerpause.
So ist es. Ja, muss auch
außer
mal
die
sein.
Filmwelt geht muss unter, dann werden wir eine Breaking News Spezialausgabe machen.
Ja. Das, ich meine, bei aktuellen, wir haben ein paar Kurznews mitgebracht. Zwischenzeitlich hört sich so an, als ob sich die deutsche Filmwelt verabschiedet. Aber Mai, kommen wir später dazu. Fangen wir an mit den aktuellen Dingen. Johannes, was war bei dir los, beziehungsweise was wird bei dir los sein?
Ja, einige Drehs stehen wieder an. Also jetzt war so ein bisschen ruhiger. Ich konnte mich auf andere Dinge konzentrieren. Und jetzt kommen hier so ein paar Anfragen rein. Also durch eine Meldung vom lieben Patrick, dem lieben Kollegen Patrick. Der hat ein paar Drehs, wo er dringend Leute braucht. Und zwar geht es darum, einmal bin ich jetzt morgen direkt auf Dreh. Ich glaube im Saarland.
Oh wow, ist gar nicht so weit weg hier.
Ja, bedeutet aber, dass wir sehr früh losfahren und dann da drehen und dann abends zurückfahren. Also wird ein sehr anstrengender Tag vermutlich werden.
Ein langer Tag. Sagen wir, es wird ein langer Tag.
Auch das.
auch das.
Genau, nee, ich freue mich mal wieder raus und auf Dreh. Das wird bestimmt ganz nett. Und dann hat er gleich noch angefragt für Ende August, genau. Da drehen wir wohl 3 Tage an einem Clip für einen wieder großen Automobilhersteller was. Da freue ich mich drauf. Da kann ich noch nicht alle 3 Tage. Da werde ich mich vermutlich mit dem lieben Frankie abwechseln, dass ich dann eben 2 Tage mache und der Frankie dann mich an dem 3. Tag ersetzen wird. Zumindest haben wir das mal so vorgeschlagen, weil ich eben halt einfach die 3 Tage nicht anbieten kann. Weil ich einfach noch andere Termine habe. Genau das. Und dann darf ich für den Frankie im Anfang September direkt was drehen.
Sehr schön.
Also es sind gerade ein paar Drehtage geplant, das freut mich sehr, nachdem ich jetzt auch 2 Monate eigentlich jetzt nicht wirklich auf Dreh war. Dann habe ich gestern eine Anfrage für einen Spielfilm bekommen als Motivaufnahmeleiter für einen CDR-Film. Kann ich selber nicht wahrnehmen, aus Zeitgründen, aber jetzt fällt mir gerade spontan ein, ich mache es einfach. Ich wurde darum nochmal gebeten, mal meine Kontakte durchzugehen, denn sie suchen noch eine Motivaufnahmeleitung. Also wenn hier jemand ist, der bereits Motivaufnahmeleiter oder Motivaufnahmeleiterin ist oder bisher auch nur, also es ist ein Debütfilm, das heißt, es ist jetzt mal, also es ist natürlich ein professioneller Film, aber ist, sage ich mal, also man ist sich nicht zu schade, für die Positionen und jungen Leuten auch eine Chance zu geben. Man ist sich nicht zu schade, auch wenn jemand bisher nur, in Anführungszeichen, Assistenz war, Aufnahmeleitungsassistenz oder Motiv-AL-Assistenz, dann wäre das jetzt die Möglichkeit, zum allerersten Mal wirklich auch in die Verantwortungsfunktion zu treten. Und sie würden auch sehr gerne jemanden nehmen, der oder die das bisher nur in einer Assistenzrolle gemacht haben, um da jungen Leuten die Chance zu geben oder, ich sag mal, frischen Einsteigern die Chance zu geben. Genau. Also wer irgendwie da mal irgendwie Fuß fassen möchte und da schon in dem Bereich irgendwie schon was gemacht hat, das wäre schon von Vorteil, dass man schon mal irgendwie weiß, von was wir hier reden. Schreibt mir einfach. Ist wie gesagt ein CDF-Spielfilm, ein kleines Fernsehspiel, Debütfilm von einer Berliner Produktionsfirma, wird im Raum Stuttgart gedreht. Dementsprechend solltet ihr von hier kommen. Wenn ihr Interesse habt an dem Job, schreibt mir gerne. Dann vermittle ich das gerne weiter. So, und jetzt noch, was ich noch da zu tun habe. Ich wurde dann, als ich abgesagt habe als Motivaufnahmeleiter, wurde ich als Screen Consultant angefragt. Und
auch schön.
Genau, und deswegen, beziehungsweise ich habe es dann vorgeschlagen, dass ich das anbieten kann und falls sie dann noch jemanden suchen. Und das haben sie getan. Und ich werde ihnen heute mal ein Angebot verfassen, dass sie mal sehen, was kostet was, was wollen sie haben, was ist schon alles möglich. Und dann gucken wir mal, ob das passt und ob sie mich dann dafür in irgendeiner Form beauftragen werden, dass wir dann dafür für die Filmförderung am Ende einen Abschlussbericht ablegen können.
Ja. Genau. Ja, cool, sehr schön.
Genau, dann habe ich ja dieses Kino-Intro gebastelt.
Korrekt.
Wofür wir Dolby Atmos gebraucht haben. Genau, und Also ich habe es jetzt mal ein paar Versionen für den Kunden, dass sie es anhören und anschauen können, durchgerechnet in Dolby Atmos über Amazon Web Services. Und also wir sind immer noch bei unter einem Euro. Also es kostet jetzt nicht viel, muss man dazu sagen. Klar, wenn man natürlich sehr viel durchschiebt durch den Media Convert Server bei AWS und wenn man sehr viel durchschiebt, wo man Lizenz dafür zahlen muss, also jetzt wie jetzt in dem Fall an Dolby, dann klar, läppert sich natürlich irgendwann. Also wenn ich an die Formel 1 denke, die ja dann, also AWS ist da ja auch Sponsor bei der Formel 1. Und richtig. Die, also was ich jetzt mal in einem kleinen Clip gesehen habe auf Insta, auf TikTok, war, wie die so das machen. Also die, wenn die, also die schieben alles an Videomaterial, also die Kameras laufen eigentlich, also blöd gesagt, nicht komplett, aber blöd gesagt, ab Donnerstag quasi durch irgendwie, so an der Strecke, wenn irgendwas passiert. Und das Ganze wird halt dann bei AWS aufgezeichnet. Also es wird alles in der Cloud quasi dann direkt abgeloadet und hinterlegt, abgespeichert.
Ja.
Und man gibt quasi dann Points an, was von wann bis wann wirklich eigentlich Abfall ist. So, das fliegt dann, sage ich mal, in so einen temporären Abfalleimer. Mhm. Bleibt aber noch da, falls doch noch was dabei gewesen ist, was man gebraucht hätte, so bis zum Ende des Rennwochenendes, dann fliegt es wirklich weg. Und ansonsten wird halt Clips gemacht, was ist was, wird getaggt. Viel wird auch automatisiert getaggt, also da läuft auch eine KI-Funktion drüber, die Objekte erkennt und Logos erkennt und so einfach alles Mögliche erkennt und mit Metadaten dann füttert, dass es quasi auch durchsuchbar wäre. Und dann ist es so, dass man halt dann irgendwie sagen kann, okay, ich brauche jetzt für Social Media in der und der Version, also von da bis da, irgendwie 30 Sekunden einen Ausschnitt. Und dann wird quasi das in Hochkant zum Beispiel, ne, im Hochkantformat zum Beispiel, sagt dann, okay, ich klicke das Preset an, ich brauche jetzt diesen Ausschnitt für Social Media, 9:16, irgendwie, keine Ahnung. Und dann wird das von AWS gerechnet, rausgerendert und das liegt dann quasi zum Download bereit. Und dann kann ich es runterladen und hab das Ganze. Also, die nutzen quasi diese komplette Media Engine, was AWS auch so ausmacht in dem Bereich, nutzen die halt voll aus.
Ja, das ist halt schon cool, wenn du dann einfach nur per Klick deine Sachen rauskriegst.
Und genauso dann auch, was sie dann halt machen, ist halt an den Sendern dann auch über AWS die Streams zur Verfügung stellen. Sie stellen den Sendern dann also wenn die quasi das Rennen am Ende nochmal angucken wollen, also es gibt ja Formel 1 TV, ne? Also der eigene Streamingdienst von Formel 1. Auch da, wenn ich jetzt quasi in meiner App sage, Formel 1 TV, ich gucke mir das Rennen an, dann wird es halt auch direkt vom Amazon-Server. Also das laden die nicht noch irgendwo anders hin, das liegt alles bei Amazon. So.
Mhm.
Das ist echt ganz spannend, und dass die das halt so voll ausnutzen. Aber klar, wenn Amazon auch Sponsor ist oder AWS Sponsor ist in der Formel 1, dann wird es halt dementsprechend auch, sag ich mal, preislich in einem moderaten, also vergleichsweise, wird doch sehr teuer sein, aber in einem vergleichsweise moderaten Bereich liegen.
Ja.
Ich denke mal, dass die nicht den vollen Preis dafür zahlen. Wird das doch sehr
teuer. Ja, das gibt ja einen Mengenrabatt und schieß mich tot. Also hast ja dann deine Business- und Enterprise-Lösungen.
Ja. Aber ich schweife ab, also für das, was ich jetzt mache, ich habe es mir teurer vorgestellt, das funktioniert jetzt ganz gut, also da bin ich jetzt in kein irgendwie finanzielles Loch gefallen, weil ich das dem Kunden am Anfang, weil ich es nicht wusste, dem Kunden nicht in Rechnung gestellt habe, dass da noch Gebühren darauf zukommen, aber das hält sich jetzt in einem sehr kleinen Bereich. Ich rechne damit, dass am Ende irgendwie wir bei irgendwie im niedrigen Euro, einstelligen Euro-Bereich sind, wenn ich das Ganze dann in High-Quality-Final rausrendere. Also das dazu. Und dann wächst das Live-Studio, das ich bei der SAE einrichte. Gestern kamen die Tische, die ich bestellt habe. Ich habe die auf Maß für den Raum schneidern lassen, quasi online. Die Tische sind jetzt da, die Füße dazu fehlen, also die Platten sind da. Die Füße kommen mit der Separatenspedition. Und wir haben jetzt schon den Fernseher für den Multiview, wir haben die Blackmagic Television Studio HD 8 ISO Pult. Wir haben Monitore, ich konfiguriere gerade den Computer, den Streaming-PC. Es wird ein PC, weil wir vMix drauf haben möchten. oder ich möchte Bibelstoff haben. Deswegen muss es.
Welche Lizenz holt ihr euch da? Weißt du das schon?
Die für 700 Euro.
Ah, die große dann.
Ja.
Da, wo du auch die Calls machen kannst.
Genau. Es gibt, glaube ich, noch was krasseres für 1000 in der Online.
Ja, ja, klar. Wenn du das wirklich exzessiv nutzt.
Genau.
Aber ich meine, es gibt ja diese HD Basic, dann gibt es die HD und dann gibt es die mit 4K und dann gibt es nochmal die ganz große. Ja. Und bei der mit 4K sind dann auch die Calls und so weiter drin.
Ja, genau.
Die HD Basic, die macht wirklich eigentlich nur für Mini-Setups Sinn. Das sind ja auch nur $60 oder sowas. Da hast du ja nur 4 Inputs, das ist schon sehr schmal.
Ja.
Also diese normale HD-Version irgendwie für $350, sag ich immer so, das ist das Mindestding, was man irgendwie, was man ordentlich arbeiten kann.
Ich finde es halt interessant, also gut, dass sie halt diese im Prinzip, ich sag's mal in Anführungszeichen, Einmalzahlung, ne?
Ja.
Du zahlst einmal und kriegst halt dann ein Jahr Updates, wie ein Abo für ein Jahr. Danach müsstest du halt nochmal dann wieder ein Upgrade, wenn es eine neue Version gibt, erwerben.
Genau, für die Updates.
Genau, aber im Prinzip, wenn sie läuft, läuft sie noch. Also ich hoffe nicht, dass sie in einem Jahr dann die abdrehen.
Nee. Also das funktioniert normalerweise wunderbar.
Ja. Was haben wir noch? Genau, dann habe ich so Kleinigkeiten wie, weil der Raum soll ja auch dazu dienen, dass man dann dort drin Podcasts aufnehmen kann. Das heißt, da sind jetzt schon Mikrofonarme gekommen. Ich warte auf die Thomann-Bestellung noch, die ist noch nicht da, mit Pulten, also Interface, Audio-Interface und sowas. Wir haben ein Elgato-Ringlicht, um auch eine Videokamera zu installieren für Online-Vorlesungen, die wir dann von daraus halten können.
Ja,
genau. Also ist ganz nett, jetzt schon eingerichtet, soweit. Und ein Elgato-Stream Deck ist da. Das pick ich nachher nochmal,
cool, weil
ich da wieder auf ein, zwei neue Ideen gekommen bin. Das ist ganz nett und bin sehr gespannt, wann da die weiteren Teile kommen und sich dieses Studio dann völlig zusammenfügt und dann irgendwann wir wirklich ein schöne Live-Regie haben. Ja.
Ja, nee, das macht schon Spaß.
Ja.
Das macht dann schon Spaß. Ja.
Ja, so viel zu mir. Und du hast schon gesagt, du bist übermüdet von letzter Woche. Warum?
Ja, ich war jetzt seit fast 1,5 Wochen auf einem längeren Job über das Technikteam von der Kirche. Und zwar war ein internationales Pfadfinderlager für den süd- und zentraleuropäischen Bereich. Das heißt, es waren ungefähr 2700 Pfadfinder da in Ostdeutschland auf einem großen Zeltplatz. Und dort gab es auch eine große Bühne. Die war tatsächlich gar nicht mal so klein. Also die Hauptbühne hatte 12 Meter Breite plus dann nochmal 3 Meter Sidestage dazu, jeweils links und rechts. Also insgesamt waren wir dann schon so bei 18 Meter ungefähr. Wir hatten 2 fette Video-Walls links und rechts. Wir hatten eine komplette Center-Wall als Backdrop in der Bühne drinne stehen, also über die kompletten 12 Meter. Da war ich als Head of Video und Bildregie. Und er hat das halt immer morgens eine Veranstaltung um 9.30 Uhr und dann abends um 19.30 Uhr. Und dann hat sich das halt immer ganz gut gezogen, bis man dann ins Bett gekommen ist und so weiter. Deswegen noch ein bisschen müde, vor allem der Samstag, der Abbautag, war dann echt heftig. Also wir hatten im Prinzip jeden Tag diese 2 Veranstaltungen und am Samstagabend war dann quasi eine Abendveranstaltung und danach noch ein Musical, was quasi live aufgeführt wurde. Und das musste halt bei Dunkelheit starten. Das heißt, es ist erst um 8:45 gestartet und ging dann bis ungefähr um 11. Und danach mussten wir die komplette Bühne clearen mit aller Technik, weil dann am Sonntagmorgen im Prinzip direkt die Bühne abgebaut worden musste. Kommt daher, weil wir waren dort auf einer Wiese. Und diese Wiese ist EU-gefördert als Agrarland. Und da gibt es wohl eine Sonderregelung, dass man 14 Tage im Jahr darf man dieses EU-geförderte Stück Land, was normalerweise Agrarzwecken dient, darf man auch für andere Dinge nutzen, wie zum Beispiel so ein Festival. Dafür gibt es wohl diese Regelung. Das heißt aber, dass man tatsächlich von Anfang Aufbau bis Ende Abbau 14 Tage inklusive Veranstaltung hat. Und bisher waren halt eigentlich 16 Tage geplant. Und dann hat man das herausgefunden und hieß, okay, wir müssen 2 Tage irgendwo streichen. Und am Ende war es dann halt eine Nachtschicht, um einen Abbautag zu sparen. Dann haben wir ungefähr 5 Stunden noch nach dem Musical, haben wir halt komplett abgebaut, ganze Kameratechnik raus, Tontechnik raus, Licht haben wir angefangen abzubauen und so weiter. Dass dann am Sonntagmorgen die Bühnenbauer kommen konnten und dann wirklich schon direkt loslegen konnten, die Bühne abzubauen. Dass sie jetzt dann, heute Morgen mussten sie runter sein, Das heißt, sie haben gestern Abend das ganze Material, was noch nicht abtransportiert wurde, mussten sie umsetzen, sodass sie dann eben heute wieder die Wiese komplett clean ist. Ja.
Okay.
Genau, und mit was haben wir so gearbeitet? Wir hatten insgesamt 7 Kamerazüge. 4 davon waren Blackmagic Ursa Broadcast mit B4-Optiken. Also wir hatten 3x22-fachen Zoom und 1x87-fachen Zoom, also eine richtige Boxoptik oben mit dabei im FOH-Tower. Das war echt cool, weil es war auch das erste Mal, dass ich so eine große Box-Broadcast-Optik mit dabei hatte in einem Kameraverbund. Und dann hatten wir noch 3 Kameras, die Blackmagic Studio 4K Pro auf MFT, was wir in Baden-Württemberg in dem Technikteam jetzt gekauft haben im Winter. Die hatte ich als statische Kameras dabei, das heißt als totale und 2x für die Instrumente in der Band, wo ich die statisch dann ausgerichtet hatte. Das war soweit ganz cool, das hat alles super funktioniert. Wir waren ein gemischtes Team aus Ehrenamtlern und Profis. Also es gab auch Leute, die das hauptberuflich machen und ehrenamtlich dabei waren, aber wir hatten auch Ehrenamtler, die das wirklich, sage ich mal, in dem Ortsgemeinden-Kontext machen mit einem kleinen Mischpult, vielleicht mal eine Kamera, wenn es hochkommt, irgendwie direkt in den Stream rein. Also es war ein sehr gemischtes Team, aber es war mega cool. Also wir haben, glaube ich, sehr viel gelernt. Und auch ich konnte nochmal neue Erfahrungen machen, weil Open Air eine Bühne zu haben, ist schon nochmal anders, weil du bist abhängig vom Wetter, wie sich das entwickelt. Du hast einfach so, also nicht nur für das Publikum, sondern auch für die Technik. So bis unsere Bühne ist bis Windstärke 8. Ab Windstärke 7 sollten wir mal die Planen langsam aufmachen. Wir sollten die LEDs absetzen und so. Und dann bist du eigentlich einfach eingeschränkter mit dem, was du tun kannst. Und natürlich auch, wie du die Bühne nutzen kannst. Also wir wollten eigentlich dieses Musical, was am Samstagabend stattgefunden hat, wollten wir eigentlich schon am Donnerstagmorgen bei der Generalprobe einmal aufzeichnen, dass man zumindest mal bei Tageslicht einen Durchgang aufgezeichnet hat, so als Backup. Das hat aber nachher nicht stattgefunden, weil eben zum einen die LED-Wand hinten abgesetzt war, die war sonst auf 40 cm hängend, was eben notwendig war für eine Szene, weil jemand unter der LED-Wand aus der Bühne quasi verschwunden ist. Das andere war aber, wir mussten aufgrund des Windes vorne Stahlseile reinziehen, dass die Bühne quasi stabilisiert wird und dadurch war natürlich eine Aufnahme dann unmöglich, weil die ganze Zeit Stahlseile drin waren. Aber das war echt ganz cool. Die erste Veranstaltung war eine Katastrophe hoch 5, weil im Prinzip nichts wirklich klar war, was passiert. Wir hatten ganz wenig Material angeliefert. Von 5 Videos waren zu Veranstaltungsbeginn irgendwie nur 2 Videos da. Und dann ist der Countdown früher losgegangen als geplant, weil die Kollegen da einfach, es ist 19.30 Uhr, wir starten, aber der Stage Manager hatte noch kein Okay gegeben und so weiter. Also die Abläufe waren einfach noch überhaupt nicht klar, waren insgesamt nachher 25 Leute in dem Technikteam und wir hatten nicht wirklich eine Besprechung oder eine Probe für diese erste Veranstaltung, was sicherlich nicht gut war, aber irgendwie halt nicht geplant war. Genau. Ab der zweiten Veranstaltung wurde es dann geordneter, das hat dann gepasst. Nur der Freitagabend, da gab es dann eine Taufe mit 14 oder 15 Täuflingen in so einem Swimmingpool vor der Bühne. Das war dann nochmal ein bisschen aufwendiger und da war auch nochmal ein bisschen chaotisch. Aber wir hatten dann im Prinzip jeden Tag abends schon eine Szene aus dem Musical im Programm, sodass wir da dann schon mal quasi unter Live-Konditionen üben konnten. Wir hatten aber auch nochmal wirkliche Bühnenproben mit dem Musical. Und dann haben wir am Samstagabend nach der regulären Veranstaltung noch das Musical gefahren. Das hat auch echt gut geklappt. Das war schon ganz cool. Mhm. Ja, und wir hatten einen Ü-Wagen dabei. Das war im Prinzip komplett ausgestattet mit Blackmagic. Als Grafiksystem hatten wir auch einen VMix-Rechner dabei und haben dann direkt auf YouTube gestreamt. Die Sachen sind auch noch online. Ich kann das euch mal verlinken, falls ihr Interesse dran habt, könnt ihr mal reinklicken. Genau, das war so meine letzte Woche. Das war ganz viel einfach immer im Ü-Wagen sein, an der Bühne sein, die Proben koordinieren, wo stehen die Leute wie auf der Bühne, dass wir mit den Kameras hinkommen. Also es war jetzt nicht nur einfach Bildmischer, sondern wirklich Bildregie und wirklich dann zu gucken, dass das nachher auch ein Gesamtfluss ist, der funktioniert.
Ich hätte eine Frage.
Bitte.
Boxoptik. Da wird ja nicht klassisch eine Brennweite angegeben.
Ja, nein, aber ja.
Genau, weil ich hatte mal, als du dann oft davon gesprochen hast beim letzten Mal schon, wo du das angekündigt hattest, da habe ich dann mal geguckt, so was haben die denn für, was was haben die so für Brennweiten? Und dann habe ich, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, das wird halt eher in X-Fach angegeben.
Genau, ja.
Und da ist jetzt so die Frage für mich so, ich habe dann überhaupt keine Vorstellung, wenn dann wenn da steht 200-fache oder 300-fach irgendwie, wie kann ich mir das denn vorstellen? Also wie viele Millimeter kann ich denn da, also ne, wenn ich jetzt halt von der klassischen Brennweiten-Geschichte komme, wie kann man sich das dann irgendwie vorstellen?
Ja, ging mir tatsächlich auch so. Also ich hatte auch gar keine Ahnung und der Systemtechniker oder der den Ü-Wagen mitgebracht hat, hat mir auch gesagt, du musst mir da einfach helfen, was für Optiken wir brauchen, weil ich habe keine Ahnung. Die Brennweite wird schon angegeben, aber die wird halt gerechnet auf den Sensor und den B4-Mount. Mhm. Ein bisschen kompliziert. Er hat mir nach einer Eselsbrücke gesagt und die ist tatsächlich relativ einfach zu merken und sehr praktisch. Wenn du deinen Zoom-Faktor nimmst, also wenn du sagst zum Beispiel 22-fache Zoom-Optik, dann kannst du davon ausgehen, dass du in 22 Meter Entfernung noch ein schönes Porträt schießen kannst.
Ah ja.
So, dann bist du aber im voll ausgefahrenen Zoom und hast keinen Puffer mehr und hast im Zweifelsfall einen ziemlichen Kuhschwanz, der wackelt, weil du halt ständig im Vollzoom bist. Mhm. Ja, aber das ist so die Faustregel, die er mir gesagt hat, wo du ungefähr davon ausgehen kannst, dass es funktioniert.
Okay.
Das heißt, mit unserer Boxoptik, die einen 87-fachen Zoom hattest, hätten wir 87 Meter Entfernung von der Bühne haben können und trotzdem noch ein ordentliches Porträt oder eine Halbnahe schießen können, was du halt brauchst, wenn du irgendwie einen Sprecher hast oder so. Ja.
Das ist eine gute Eselsbrücke.
Genau, ja. Und das hat auch tatsächlich funktioniert. Also mit unserer 22-fach Optik waren wir 30 Meter entfernt von der Bühne und haben eine amerikanische schießen können. Mhm. Entsprechend, wenn wir noch 8 Meter, 10 Meter weiter vorne gewesen wären, dann wäre das nachher ein schönes Porträt geworden. Mhm. Genau, also das ist so eine Eselsbrücke, die er mir gesagt hat. Dieses Berechnen, wie viel Millimeter das nachher sind und so weiter, kann man machen. Hilft mir aber persönlich auch überhaupt nicht. Also wenn mir jemand sagt, ich habe jetzt eine 200 Millimeter Optik, dann denke ich mir trotzdem, ja, und auf wie viel Entfernung kann ich jetzt was für ein Bild machen? Mhm. Also musst du halt wieder anfangen zu rechnen, was ist dann der Bildwinkel und der Bildausschnitt und so weiter. Bei dem System, was wir im Winter gekauft haben, war das ja auch die Herausforderung, weil es war noch ein MFT-Mount. Da hatte ich ja sowieso keine Erfahrung mit. Und das habe ich dann einfach getestet, also Kamera bestellt, Optik bestellt und dann einfach geguckt, auf welche Entfernung kann ich was für Bildausschnitte noch machen mit der Optik. Aber jetzt bei diesen EB-Optiken mit B4, eben diese Eselsbrücke, nimm den Zoom-Faktor und auf die Entfernung kannst du ungefähr noch ein schönes, brauchbares Bild mit einem Porträt schießen.
Sehr gut, haben wir alle was gelernt.
Wenn du entsprechend halt noch Details schießen willst,
dann
kannst du es natürlich nicht ausreizen. Ja. Ja? Und dann ist halt auch immer die Frage, willst du wirklich auf 87 Meter im Vollzoom sein, um dein Hauptbild zu machen? Ja, also gerade die Kamera 1, die eben die Boxoptik war, die hat ja eigentlich nur Porträt geschossen. Mhm. Nichts anderes. Und wenn du da die ganze Zeit im Vollzoom bist, ist natürlich das für den Kameramann extrem herausfordernd, wenn das nicht geübt ist, weil du hast natürlich super minimale Bewegungen, die über die Entfernung eine riesen Auswirkung haben. Und dann bist du halt wirklich bei jeder kleinsten Erschütterung, fängt halt dein Bild an zu wackeln, wenn die Kamera nicht 100% stabil steht. Ja. Und wenn sie wie bei uns in einem FOH-Tower gebaut ist, die halt aus Leiergerüsten besteht,
dann windet's
auch. Der FOH-Tower, und dann kommt ein Wind, ganz genau, dann fängt das Ding halt an zu wackeln.
Na klar.
Ja. Genau. Aber das ist ungefähr so die Faustregel, die man sich merken kann. Ne? Mhm. Genau. Und was man halt beachten muss, ist halt eine ganz andere Gewichtsklasse. Ja, also das ist schon ein ordentliches Ding. Genau. Ja. Aber ich selber habe auch viel gelernt. Ich kann jetzt endlich Auflagemaßbar-Kameras machen, sofern halt die Optiken und die Kameras das mitmachen. Aber lauter so Geschichten, also habe ich schon noch mal einiges mitgenommen. Wir hatten einen Kollegen dabei, der ist bei einer Tochterfirma von der MMC als Azubi, Mediengestalter Bild und Ton. Und das ist halt ein Crack, was Videotechnik angeht. Der hat halt schon alles Mögliche, was in den MMC-Studios gedreht wird, ist er halt eigentlich immer dabei. Mhm. Weil das ist quasi die Firma, die Produktionen umsetzt für die MMC. Mhm. Also MMC ist ja der Studiobetreiber. Und dann haben die Tochtergesellschaften, die dann quasi die Kameratechnik zur Verfügung stellen, Personal zur Verfügung stellen und so weiter. Und da ist er mit dabei und hat dann irgendwie schon die Let's Dance Weihnachtsshow als Kameratechniker gemacht und sich halt um die ganzen, oder als Bildtechniker und sich halt um Blenden gekümmert und Farben und dieses und jenes. Mhm. Also das ist schon ganz cool.
Ja.
Ja. Genau, das war so meine Woche auf dem Pfadfinderlager. bin jetzt noch dabei, so ein kleines Reel irgendwie zu schneiden, was ich dann mal auf Instagram hochladen möchte, um da so ein bisschen Einblick zu bekommen. Ansonsten habe ich die letzten 2,5 Wochen nicht so viel gemacht. Vor dem Pfadfinderlager überlege ich gerade, da hatte ich noch 1-2 Kundengespräche per Telefon. Und ansonsten habe ich, glaube ich, noch ein UGC-Video gemacht. Was aber jetzt lustig ist, das habe ich seit Ende Juli gemerkt, obwohl ich nichts an meinem Marketing für meine KDP, Amazon KDP Bücher geändert habe, gehen plötzlich voll die Kaufzahlen nach oben. Zwar immer noch im Verhältnis, klar, ja. Mhm. Aber ohne, dass ich Werbung mache, habe ich jetzt allein schon in den ersten 8 Tagen vom August 18 Bücher verkauft.
Okay.
Was jetzt sonst nicht der Fall war. Mhm. Ja, also das hatte ich ja mal erzählt, ab dem Moment, wo ich das Marketing eingestellt hatte mit Werbeanzeigen auf Amazon und Facebook und so weiter, sind natürlich auch die Kaufzahlen rapide runtergegangen. Und das Lukrativste ist eh, wenn ich es außerhalb von Amazon verkaufe, außerhalb von Amazon verkaufe über per Mail quasi. Aber jetzt tatsächlich irgendwie, ich weiß nicht, was sich geändert hat, aber jetzt seit August gehen gerade die Kaufzahlen wieder nach oben. Ich werde das mal beobachten und versuchen rauszufinden, woran es liegt. Genau. Mhm. Aber was schön war noch, das habe ich noch gemacht. Ich glaube, das hatte ich noch nicht erwähnt. Ich hatte jetzt letzten Monat eine Großbestellung mit 75 Büchern.
Boah.
Da geht dann schon eine ganze Menge raus. Das war so ein 15-Kilo-Paket, was ich verschickt habe. Aber das war schon ziemlich krass. Hat meinen kompletten Lagerbestand hier zu Hause war dann leer. Jetzt habe ich erstmal nachbestellt. Die müssten jetzt die Woche wieder ankommen. Aber das sind natürlich die coolen Bestellungen dann. Ne?
Mhm. Aber das geht dann in eine Bücherei, oder?
Nee, und zwar ist es eine Ortsgemeinde am Bodensee. Mhm. Und die macht immer wieder so Büchertische in der Stadt, wo sie einfach christliche Bücher quasi den Menschen schenken. Mhm. Ja. Und die haben halt gesagt, für Kinder sind halt diese Malbücher perfekt. Und die haben das zuerst getestet mit einer kleineren Bestellung. Mhm. Und die gingen halt weg wie warme Semmel, diese Bücher. Mhm. Und dann haben sie halt jetzt gesagt, wollen sie nochmal mehr bestellen. Und dann nutzen sie das dafür quasi, um das einfach weiter zu verschenken an Menschen. Ich hatte aber auch schon mal eine andere, größere Bestellung. Das waren, glaube ich, 20 Bücher. Und die nutzen das zum Beispiel, um bei Kinderprogrammen, wenn die Kinder Geburtstag haben, kriegen die in der Regel irgendwie ein kleines Geschenk. Oder wenn dann mal Weihnachten ist oder wenn Ostern ist, kriegen die halt ein kleines Geschenk von dem Veranstalter sozusagen, von der Ortsgemeinde. Und dafür wurden dann auch die Bücher genommen.
Verstehe.
Genau, ja. Genau, das ist natürlich immer schön. Das hatte ich auch mal erzählt. Da sind dann auch die Margen für mich höher, obwohl ich einen günstigeren Preis anbieten kann. Bei den Großbestellungen, weil ich es halt außerhalb von Amazon verkaufe und dann das Fulfillment nicht dabei ist.
Mhm.
Genau, ja, aber das geht jetzt weiter. Ich habe immer noch das 5. Buch hier unfertig liegen, wo ich jetzt wieder angespornt bin, das jetzt auch fertig zu machen, wenn gerade die Kaufzahlen hochgehen. Das ist natürlich schön, wenn man ein neues Produkt rausbringt.
Mhm.
Und dann geht es nochmal Richtung Weihnachten, nochmal ein neues Buch zu machen.
Okay.
Jo, das ist KDP-Update aktuell, rollt vor sich hin und tut tatsächlich jeden Monat so aktuell so um die 20 bis 40 Euro ausspucken.
Mhm.
Ist jetzt nicht riesig, aber die, also abgesehen von den Marketingausgaben, die ich hatte, um das Ganze an den Start zu bringen und die ersten Monate, wo ich Werbung gemacht habe, sind die reinen Produktionskosten für die ersten 2 Bücher, die sind jetzt schon wieder drin.
Okay.
Genau, also die sind jetzt schon im Plus. Natürlich, wie gesagt, ich hatte noch einiges an Marketingkosten. Das dauert auch noch eine Weile, bis das alles refinanziert ist. Aber wenn man sich jetzt nur die Bücher anschaut, was die gekostet haben, bis sie online waren, und die Verkaufszahlen der einzelnen Bücher, sind jetzt 2 dieser Bücher schon im Plus.
Mhm.
Die 2 anderen, die jetzt aktuell online sind, die nähern sich jetzt sehr schnell eben dem Nullpunkt.
Mhm. Ja. Okay. Welche Formate haben denn deine Bücher?
Meine Bücher sind...
Also sind das 6x9 Zoll?
Nee, ich glaube, die sind 8,5x11 Zoll.
Ah ja, also nochmal größer.
Ja, genau, also sie sind ein bisschen kleiner als, ich sag mal, das amerikanische DIN A4.
Mhm.
Die sind ein bisschen kleiner als das, ja.
Okay.
Genau, aber also ich brauche halt für die Kinder, wenn die das malen, ich brauche schon eine DIN A4-Seite, dass du ein schönes Bild machen kannst, gerade für das Alter. Dann brauche ich auch ein bisschen Platz, um den Text einigermaßen groß zum Lesen abzudrucken, weil ich ja sage, okay, da ist ein Text dabei, das sollen Grundschulkinder lesen können. Entsprechend groß muss ich die Schrift machen. Und da brauche ich einfach diese fast DIN A4-Größe, damit das dann nachher funktioniert. Genau. Ja,
Gut.
so ist dies. So ist dies. Gehen wir zum Hauptthema über. Johannes, du hast aus aktuellem Anlass ein spannendes Thema mitgebracht.
Ja.
Schieß los.
Ja, also ich war im Kino.
So.
Und viele von euch vielleicht auch in letzter Zeit, denn es gibt irgendwie zwei Filme gerade, die so ein bisschen in Deutschland, zumindest im Mainstream, durch die Decke gehen. Das ist so Oppenheimer und dann einmal Barbie, der Film.
Ja.
Also exklusiv, also ich kann es nur jetzt sagen, gestern habe ich es gehört, Barbie hat diese Woche, also nach dem Wochenende, die 3 Millionen Marke in Deutschland überschritten, also 3 Millionen BesucherInnen
Ja.
waren in Barbie in Deutschland jetzt nach 3 Wochen. Und ich meine, dass die, also die haben jetzt auch irgendwie die goldene Leinwand dafür quasi bekommen in Deutschland. Und die bekommt man, glaube ich, wenn man innerhalb von 15 Wochen, nee, oder nee, ich glaube von 15 Monaten nach Kinostart. Also sehr lange Zeit, über ein Jahr, wenn man die 3-Millionen-Marke knackt. Und die war jetzt eben nach 3 Wochen geknackt. Dementsprechend haben die jetzt diesen Preis gewonnen hier in Deutschland. Und genau, also ist auf jeden Fall ein Kassenschlager. Oppenheimer, glaube ich, sind wir auch nicht so weit weg davon.
Ja.
Das Thema ist halt immer Kino. Und Kino wurde halt oft schon totgesagt, ne? Also, wie
Ja.
oft haben wir es auch schon hier gesagt? So, wie ist die Zukunft des Kinos? Wie kann die Zukunft des Kinos aussehen? Und ich glaube auch nicht, dass das Kino tot ist oder wirklich tot sein wird, weil es ist schon eine spezielle Attraktion, so ein Kinobesuch, ne? Ich meine,
Ja.
du,
Also kommt drauf an.
auf, für dich, auf.
Naja, wir hatten es jetzt tatsächlich auch auf dem Pfadfinderlager kurz vorm Kino, bezüglich Kosten und Preise und so weiter, alles wird teurer und schieß mich tot. Da hieß es auch, naja, aber wenn du dann so ein richtig cooles Kino willst mit irgendwie Chips und irgendeinem Getränk und ein schöner Film und so, bist ja auch für zwei Personen bald deine 40 bis 50 Euro los. Ja. Aber wenn das halt ein gutes Kino ist, dann hast du da halt auch echt so ein kleines Happening mit dabei. So, ja. Das heißt, du hast nicht mehr diese alten, verratzten Kinosessel von früher. Du hast nicht dieses 30 Jahre alte Soundsystem, und irgendwie der Projektor, der schon irgendwie zwei matte Stellen hat und du das einfach auf der Leinwand siehst, sondern wenn du in ein modernes Kino gehst, dann hast du da eben die Auswahl zwischen den Economy-Sitzen, dann hast du irgendwelche, ich vergleiche es nochmal, Economy, Business, First Class, also gibt es mittlerweile auch im Kino, da hast du deine Komfortsitze und so weiter und so fort, bis hin, dass es manche Kinos gibt, die haben Sofas in ihren Kinosälen oder Betten für besondere Veranstaltungen, wo du dir dann richtig auch ein Menü liefern lassen kannst an das Bett sozusagen. Und dann wird das Ganze natürlich ein Happening. Das kostet dann natürlich auch gar keine Frage. Aber wenn du dann da wirklich so einen großen Film hast, der irgendwie mal 2 Stunden geht oder vielleicht sogar 2,5 Stunden, dann ist es natürlich ein abendfüllendes Entertainment-Programm. Ja, und dann sage ich, kann das, glaube ich, auch Spaß machen. Aber wenn du jetzt in irgend so ein, bös gesagt, altes, verratztes Kleinstadtkino gehst, wo du weißt, die Lautsprecher sind halt jetzt auch schon 50 Jahre an, das scheppert mehr, wenn da mal irgendwie der Bass losgeht, als dass es wirklich Spaß macht, sich noch anzuhören. Die Leinwand ist viel zu klein und dafür der Saal mega lang gezogen, weil halt damals die baulichen Gegebenheiten so waren. Dafür dann halt manchmal die doch im Verhältnis teuren Ticketpreise zu zahlen mit 12, 13 Euro, je nachdem, dann macht das nicht so viel Spaß. Also deswegen sage ich, es kommt drauf an, was für ein Kino man besucht. Ja.
Ja, genau. Und du hast sehr viel Richtiges gesagt, oder auch das, was ich jetzt als richtig interpretieren würde, wo das Kino hingehen muss. Und zwar, es muss halt was Besonderes sein. Es darf halt nicht einfach nur ein einfacher Saal sein, so wie ich früher ins Kino, so wie wir früher alle ins Kino gegangen sind, irgendwie in den Cineplex oder wie die alle hießen, Cinemax, wo du halt
Ja.
einfach einen charakterlosen Saal hast, der irgendwie Stoff an den Wänden hat, dann irgendwie ein paar Lautsprecher an den Wänden und irgendwie noch ein paar
Ja.
Lämpchen, die dann ausgehen im richtigen Moment und halt Standardsitze, so. und vorne halt eine Leinwand, sondern es muss halt für den Preis auch irgendwas Besonderes sein. Und nur das ist die einzige Möglichkeit, wie so ein Kino auch wirklich die Chance hat, zu überleben. Und natürlich, auch in alte Kinos werden immer noch Leute gehen, die einfach wegen dem Film und wegen der Kultur hingehen. Aber da kann sich ein Kino nicht durchfinanzieren. Ein Kino muss Massen bewegen. Ein Kino muss Kapazitäten haben, um Massen reinzulassen, weil sonst rechnet sich das Ganze nicht. Weil die Filme natürlich, wenn so ein Kinobetreiber so einen Film abspielt, die sind halt einfach immens teuer. Und da kann ich mit Kinotickets halt auch nur eine gewisse Refinanzierung machen. Ich muss halt eher, um meinen Gewinn zu erwirtschaften, muss ich halt mit dem Zusätzlichen noch, ne, auch mit dem Popcorn, mit dem, was da noch zusätzlich verkauft wird.
Ja, also ich würde fast sagen, das Kinobusiness ist mittlerweile wie so eine Art Tankstellenbusiness.
Ja.
Der eigentliche Grund, warum man hingeht, wirft so wenig Gewinn ab, dass man eigentlich zumachen muss.
Ja.
Also ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell ist, aber als ich damals, was heißt damals, das ist jetzt 5 Jahre her ungefähr, habe ich mit einem Kinobetreiber gesprochen und der hat mir halt gesagt, dass bei so einem ganz normalen Film maximal irgendwie 1,50 €, 2 € maximal als Marge übrig bleibt nach Steuern und Kosten für die Kopie und so weiter und Strom und Betriebskosten. Ja. Maximal halt irgendwie so zwischen 1 und 2 € Marge pro Ticket. Ja. Ja, davon finanzierst du aber nichts.
Mhm. Ja, ist richtig.
Ja, also das ist wie bei der Tankstelle, wenn es dann heißt, pro Liter bleibt bei denen irgendwie noch 10 Cent hängen, wenn es gut läuft. Ja, davon lebst du nicht. Selbst wenn du 60 Liter pro Tankfüllung verkaufst, dann sind es nachher 6 €.
Ja.
Ja, oder du hast einen Kinosaal mit 200 Sitzen, dann sind es nachher irgendwie 400 €. Dafür, dass da 1,5 bis 2 Stunden ein Kinosaal belegt war.
Ja, ja. Und ich sehe jetzt als sehr gutes Beispiel bei uns hier in der Region halt von einem Kinobetreiber, der halt gesagt hat, ich investiere. Ich investiere, das hat er vor, weiß ich nicht, wahrscheinlich vor 8 Jahren entschieden oder vor 7 oder vor 6 Jahren. Ich investiere. Ich investiere in ein neues Kino. Ich baue auf einer leeren Fläche ein neues Kino und mache Kino anders. Der hat bisher Kino auch schon anders gemacht. Und zwar rede ich von der, ich sag mal, sehr kleinen regionalen Kette. Ich glaube, über unsere Region weit hinaus geht die Kette nicht. Ich rede von Traumpalast. Nee. Ja. Die, sag ich mal, im Bad Württemberg, Dunstkreis Stuttgart so ein bisschen die Außenstädte noch abdeckt. Der hat halt gesagt, ich denke Kino anders. Und Traumpalast, er hat halt immer seine Säle, sag ich mal, sehr designt. Eben mit solchen, Raumfahrtthemen wäre falsch, Astro-Themen vielleicht, ne? Also es gibt es gibt dann einfach irgendwie der Sternensaal, keine Ahnung, ja. Und dann sind da halt so sehr viele Lichtsterne an der Decke und links und rechts, ne? Also einfach alles mit so Traumpalast, mit Sternen, so der Traumwelt, so kann man es vielleicht ganz gut umfassen. Und der Betreiber hatte schon eine ganze Zeit. Einige Kinos in diesem Stil und hat jetzt eben auch in Leonberg dann vor ein paar Jahren entschieden, er baut was komplett Neues und hat da dann auch in Leonberg den neuen Traumpalast gebaut mit Gastronomie drumherum. Also es sind drei Restaurants, ein Italiener, ein American Diner mit Bowling und dann noch mexikanisch, sowas wie Enchilada. Joe Penas, genau. Und auch wenn du reingehst, ist es nicht ins Kino, ist es nicht wie ein klassisches Kino, dass du erstmal deine Tickets kaufst und dann gehst du dann irgendwie noch zur Snackbar und holst dir dann deine Snacks, sondern ich habe da noch niemanden gesehen, der Tickets an der Kasse kauft, sondern es ist einfach ganz normal, du kaufst dein Ticket daheim online über die App oder über die Webseite. So.
Ja.
Weil wenn du es nicht machst, hast du auch echt Probleme und da kommen wir jetzt nicht zu dem Punkt, das Ding läuft, ja. Du hast echt Probleme, Plätze zu bekommen. Ja? Ich sehe es jetzt bei Oppenheimer, also ja, ich gehe jetzt mal nochmal weiter voraus. Er hat jetzt vor 2 Jahren noch weiter investiert und hat neben dieses Kino, was ja dann jetzt auch gut ankam und gut lief, so wie er es macht, ein IMAX gestellt. Ja? Mit der weltweit größten Leinwand, die steht in Leonberg. Ja.
Ja.
So, und wenn du jetzt Oppenheimer gucken möchtest, was jetzt mein Ziel wäre, Oppenheimer zu gucken, jetzt nachdem der Film, glaube ich, auch seit über 2 Wochen läuft, wenn du, und dann will man es natürlich auf der IMAX, auf der weltgrößten Leinwand sehen, ja, wenn er schon dafür gemacht ist.
Ja.
Das Ding ist 3 Wochen im Voraus ausgebucht, dieses IMAX. Crazy. Ja. Und das laufen ja mehrere, da laufen ja mehrere
Vorstellungen pro Tag, ja.
Also es ist einfach unfassbar krass, wie da der Zulauf ist. Und deswegen, du musst dir auch bei Barbie, wir haben uns morgens entschieden, wir konnten aber, weil wir noch einen Gutschein hatten, der lag zu Hause, konnten wir erst dann so gegen 14 Uhr reservieren für 2015.
Mhm.
Also waren, wenn es hochkommt von irgendwie, weiß ich nicht, 60 Plätzen, waren vielleicht dann noch 20 übrig, 25 Plätze übrig um 14 Uhr für 20.15 Uhr. Also
ja.
du gehst da rein und du hast quasi nur diese Snackbar. Du kannst an dieser Snackbar auch dein Ticket kaufen, aber macht keinen Sinn, weil du wirst komplett
kriegst eh keine.
Genau, weil es halt ganz normal ist, du kaufst dein Ticket zu Hause, gehst hin, gehst rein und hast dann diese riesen Snackbar, wo du halt nur noch deine Sachen kaufst, die du quasi dann haben möchtest für dein Kinogenuss. Ne?
Ja.
Und das Ding ist halt einfach immer voll. Das Parkhaus ist ständig voll. Du musst immer gucken. Das ist echt schon so ein Problem, dass jetzt halt auch die Nachbarn anliegenden Unternehmen überall abschleppen lassen und drohen mit Abschleppen und mit Strafzetteln, weil einfach der Zulauf so groß ist. Und das zeigt mir halt, weil war ich am Sonntag bei Barbie dort und es war einfach krass zu sehen, wie voll dieser Saal war, wie voll die anderen Vorstellungen waren, wie lange es gedauert hat, also die haben da, ich glaube, 10 Terminals, wo du Snacks kaufen kannst. Du musst trotzdem 10 Minuten anstehen teilweise, um kaufen zu können. Krass. Weil da einfach dann, klar, Sonntagabend auch ein Grund, aber auch sonst, wenn wir unter der Woche gegangen sind dahin, es ist einfach voll. Und dieses Konzept von wirklich, wir haben schöne, du hast gesagt Betten, ne? Der hat auch das Bettenkino, wo du haben wir auch schon gemacht, dass du da dann im Bett liegst und dann den Film guckst. Gut, ist jetzt nicht unbedingt meins, aber hat sicherlich seine Berechtigung.
Hat man mal gemacht.
Und auch das mögen. Gibt Leute, die finden das total super. Die sollen da hingehen, alles gut. Du hast dann sowas wie die Bibliothek, ja, wo das Ganze im Bibliothekenstil eingerichtet
ist. Wo dann halt auch echte Bücherregale mit Büchern drin stehen.
Genau.
So, ne? Also es ist jetzt nicht nur eine bedruckte Tapete oder so.
Genau. Also die Räume sind liebevoll gemacht, ja. Der Raum Rubin, ja, irgendwie so also schwierig zu erklären, wie der aussieht. Aber man kann sich, glaube ich, vorstellen.
Auf der Website gibt es Bilder. Ich klicke mich gerade parallel ein bisschen durch. Genau. Ich war schon lange nicht mehr dort.
Genau. Also es ist wirklich sehr, sehr schön durchdacht und das hat mich auch zum Kinogänger wieder gemacht, ja, weil ich war früher halt auch nicht so oft im Kino, aber das ist wirklich ein Happening und ja, es ist teuer, also zu zweit haben wir jetzt für Barbie zum Beispiel 19 Euro bezahlt, also für 2 Tickets, so, und dann haben wir aber nochmal 19 Euro halt für unser Menü ausgegeben, für 2 Cola, für eine große Popcorn und für Nachos, ja, das heißt, wir waren am Ende jetzt auch bei 40 Euro ungefähr für den Film Barbie zu gucken, zu zweit, aber das, was ich dafür dann in dem Fall kriege, weil das hätte ich in Pforzheim zum Beispiel im Cineplex auch bezahlt, ja, aber
ja, genau.
Da gehe ich halt nicht hin, weil das ist mir nicht wert. Genau. Ja.
Und das meine ich halt mit diesem, es kommt drauf an.
Genau.
Also die Preise sind fast überall das Gleiche, aber es kommt halt echt drauf an, bei einem guten Kino kriegst du halt echt noch drumherum wirklich was geboten, wo allein schon dieses in das Gebäude reingehen ein Erlebnis ist.
Ja. Und mich würde halt interessieren, wie sehen die Kinolandschaften woanders aus? Ja, also gibt es viele von diesen, also klar, diese Cinemax und so Ketten, die gibt es natürlich, weiß ich, aber da weiß ich auch, zumindest von dem, was ich gesehen habe, dass es halt einfach so Standardkinos sind. Da wäre halt die Frage, machen die auch was in der Richtung? Ja, also diese großen Ketten, machen die auch ihre Säle in der Richtung? Machen die sich auch in so Konzeptgedanken? Ja, weiß ich jetzt zum Beispiel nicht. Also ich weiß von hier, dass es hier nicht passiert bei diesen Großketten. Aber da würde mich auch gerade mal die großen Städte interessieren. Gibt es denn auch flächendeckend in anderen Städten solche Kinokonzepte? Flächendeckend? Also, dass man wirklich sagt, man kann davon sprechen, dass es einen Wandel gibt. Ja, ich sehe halt jetzt nur hier lokal das Ganze. Aber passt mir natürlich super, weil wie gesagt, also mich freut sehr. Es ist wirklich ein schönes Erlebnis. Und da ist mir auch wert, das Geld zu bezahlen und halt doch nochmal mehr, oftmals mal nochmal ins Kino zu gehen, weil es einfach dann am Ende auch lohnt und irgendwie auszahlt, weil es einfach Spaß macht.
Ja.
So, also da wäre ich gern mal so interessiert, dass ihr so ein bisschen mal vielleicht uns so reflektiert, auch aus anderen Städten oder anderen Regionen Deutschlands, wie denn da so die Kinolandschaft aussieht. Weil ich glaube, das ist was so auf jeden Fall auch dieses Image des Kinos retten kann, und das braucht es auch. Und was ich glaube ich auch, was es auch braucht, ist, wir haben eine Kinoförderung, das ist ganz gut von der Deutschen Filmförderanstalt, aber ich glaube, dass da auch mehr, also die Betreiber müssen investieren, um weiterhin am Markt zu bleiben, Vorreiter zu bleiben, sieht man jetzt an diesem Beispiel sehr gut. Und ich glaube aber auch, dass es notwendig ist, dass es da einfach auch in der Richtung auch mehr Förderung gibt, dass wir da, weil die Kinoförderung, die gibt es zwar, wenn ihr euch mal die Zahlen anguckt, die sind halt nicht besonders groß. Also dafür gibt es nicht besonders viel Geld. Vielleicht muss man auch, also was mit dem Geld auch gemacht wird, ist natürlich kommunale Kinos stärken. Klar, kommunale Kinos sind auch irgendwie wichtig, weil es natürlich jetzt auch eben nicht diese Blockbuster gibt oder auch diese großen deutschen Filme, die natürlich dann in den großen Kinos gezeigt werden. Gibt natürlich auch, ich sag mal, mehr Kulturgut und auch viele kleinere Filme, die irgendwo gezeigt werden müssen. Dafür sind die kommunalen Kinos auch sehr wichtig. Dementsprechend finde ich auch wichtig, diese kommunalen Kinos weiterhin zu fördern. Also natürlich dürfen jetzt nicht die Großen definitiv kommen und sagen, Wir nehmen die ganze Förderung ein, so wie es bei der Filmförderung in der Produktion aussieht, dass halt eher die großen Produktionen die Kohle kriegen, weil man weiß, es wird wieder zurückgespielt. Da ist es natürlich so, dass man vielleicht die Förderung generell überdenken muss, und halt wichtig ist, dass man halt diese kommunalen Kinos nicht verliert. So, das ist irgendwie ein Anliegen, was so meine Gedankengänge waren, als ich jetzt eben in letzter Zeit öfters im Kino war.
Ja, es erinnert mich so ein bisschen an dieses damalige oder immer noch aktuell anhaltende Einzelhandelssterben in den Innenstädten. Weil halt, sag ich mal, es kamen dann diese großen Einkaufszentren. Da hattest du halt alles auf einem Fleck, da hattest du ein gewisses Entertainment. Wenn ich denke, also bei uns jetzt hier in der Nähe ist ein riesen Einkaufscenter, das Loop 5, das war jetzt jahrelang unter dem Motto Flughafen, weil es halt in der Nähe vom Frankfurter Flughafen ist. Das baut jetzt komplett um zu einem Entertainment-Einkaufszentrum.
Okay.
Die haben jetzt einen riesen Spielplatz für Kinder mit einem riesen Rutschenturm reingebaut. Mhm. Die haben einen Wasserspielplatz tatsächlich reingebaut, wo du so verschiedene Aufgaben mit so, kannst du pumpen und dann kommt Wasser und dann musst du bestimmte Sachen treffen, dann passiert was und sowas. Dann haben sie wirklich Entertainment-Lounges reingebaut. Da gibt es einen Tischtennisraum und einen Tischfußballraum.
Ja.
Wo du einfach hingehen kannst dir das Zeug ausleihen, kannst spielen. Gut, Massagesessel und so weiter ist eh alles da und so weiter, ne? Aber es wird halt jetzt wirklich zum Happening, ne? Wenn du da hingehst, und wir fahren tatsächlich manchmal einfach nur hin, weil die Kids Mords Spaß haben auf diesem Rutschenspielplatz und diesem Wasserspielplatz. Mhm. Wir haben nebenbei noch ein, zwei Erledigungen zu machen und sagen uns halt, naja, bevor wir jetzt da in diese graue Innenstadt von hier von der Nachbarstadt gehen, wo wir halt nur unsere Läden haben und dann sind die Kinder nach einer Viertelstunde gelangweilt, fahren wir halt lieber die 20 Minuten zum Einkaufszentrum. Dann haben die Kids wenigstens noch Spaß und freuen sich auf drauf mitzukommen und sind total geduldig, bis wir unsere zwei, drei Erledigungen gemacht haben, und dann können sie spielen.
Ja.
Ja? Und damit sterben halt die Innenstädte aus im Einzelhandel.
Genau.
Und ich glaube, Gleiches kann halt diese lokalen Kinos treffen oder trifft es ja auch jetzt schon.
Ja.
Es gibt halt die großen Ketten und die machen vieles richtig, was diesen Entertainment-Faktor angeht, um eben das Kino weiterhin attraktiv zu machen. Das macht aber natürlich dann einfach im Preiskampf diesen lokalen Kinos den Gar aus. Wenn ich dran denke, das Kino in Walderstadt, wo früher, also das ist ja eine Mini-Butze.
Ja, ja.
Ja, also die Snacks kriegst du da hinter so einer ganz alten Trese irgendwie. Also da ist noch nichts mit einem Display, wo irgendeine Werbung läuft oder irgendeine Leuchtreklame, sondern da gibt es so ein Holzregal, da ist eine Glasscheibe davor, dann steht da dein M&M drin, dann steht da deine Chipstüte drin und deine Cola-Dose und kannst dir raussuchen, was du willst.
Ja.
Ja. Das ist natürlich was ganz anderes.
Ja, klar.
Ja. Und ich glaube, so für Familien ist das okay.
Ja.
So für mit Kindern vielleicht bis 12, 13 Jahre, vielleicht 14. Aber sobald die Kinder selbstständig werden und vor allem dann auch mehr Anspruch haben, vielleicht so ab 16, sind halt die lokalen Kinos dann irgendwann raus.
Ja,
ja, dann fahren die Kids irgendwie mit der S-Bahn oder was nicht alles zum nächstgrößeren Kino, weil sie halt dann da dieses Entertainment haben.
Ja.
Und für Erwachsene sowieso.
Klar.
Ja, also. Ja.
Ja.
Sind wir gespannt.
Also, damit wollen wir das Thema abrunden. Eure Gedanken interessieren uns sehr dazu. Ich werde auf jeden Fall frühzeitig meinen Oppenheimer-Besuch im IMAX planen, damit ich auch ein Ticket kriege.
Ja, mach das mal. Ich bin gespannt, wie lange der noch läuft.
Ja. Okay, kommen wir zu unseren Kurznews.
So ist es. So ist es. Gottschalk tritt ab, zwar noch nicht sofort, aber im November wird sein letztes Wetten, das ausgestrahlt. Er sagt selber, er verschwindet nicht komplett aus dem Fernsehen, aber er wird Wetten, das einfach abgeben. Er wird das nicht mehr weitermachen. Ich vermute mal, habe jetzt aber in dem Bericht nicht gelesen, dass er einfach einen 2- oder 3-Jahres-Vertrag mit dem ZDF noch hatte, der jetzt nach 23 ausläuft. Und er hat halt jetzt gesagt, das macht er nicht mehr. Möglicherweise wegen der Kritik, die er eingesammelt hat. Vielleicht hat er einfach keine Lust mehr, möchte sich anderen Dingen widmen. Ich meine, der gute Mann, der hat jetzt auch schon ein stolzes Alter. Mhm. Der hat vielleicht auch andere Sachen zu tun, außer jetzt noch sich irgendwie auf die große Bühne stellen zu müssen. Ja. Ich glaube, er macht es halt einfach nur noch, wenn er Bock hat. Genau, er wird die letzte Show als alleine moderieren, ohne die Michelle Hunziker.
Okay.
Weil er sagt, er hat die erste alleine moderiert, dann macht er auch seine letzte alleine. Fand er zwar den Nachsatz dazu ein bisschen komisch, weil er meinte, er braucht keine junge blonde Frau, die ihm durch die Sendung hilft. Finde ich, hätte man auch freundlicher formulieren können. Aber ist natürlich trotzdem verständlich. Also aus meiner Sicht finde ich, das ist völlig okay, wenn er sagt, er hat die erste gemacht alleine, er will auch die letzte als besonderes alleine machen und da nochmal irgendwie was, keine Ahnung was. Finde ich, ist okay.
Ich denke mal, das war so ein kleiner Seitenhieb in die Richtung der Kritik, die es gab, dass er halt als alter Mann dargestellt wurde und er dann gestützt werden müsste von ihr,
weil es
so aussah.
Sicherlich.
Oder von ihr an gewisse Etiketten erinnert werden muss, wie man sich verhält.
Sicherlich, sicherlich. Aber deswegen bin ich jetzt umso mehr gespannt, wie es im November läuft.
Ja.
Wie er sich da macht. Das ist ja in Offenburg. Der Ticketverkauf hat dann nicht gestartet. Der wird irgendwann erst kurzfristig starten. Ich schätze mal so Mitte September oder sowas. Genau, so ist dies. Das heißt, hier wird es gegebenenfalls einen Wechsel geben. ZDF hat sich noch offen gehalten, ob Wetten, das weiterlebt oder nicht.
Mhm. Bin sehr gespannt. Wie es da weitergeht. Ich habe gestern die News auch gelesen und war so, was passiert hier? Aber ja, wenn man drüber nachdenkt, verständlich, nachvollziehbar.
Ja.
Dann haben wir so ein bisschen Sparthemen hier. Fällt mir gerade auf, passt sehr gut zusammen. Wir beginnen mal mit ProSiebenSat.1. Das haben wir schon mal an selber Stelle berichtet, dass gespart wird bei ProSiebenSat.1. Der Sparkurs wird jetzt nochmal verschärft. Dementsprechend wird am Programm, also die Werbeeinnahmen sind einfach eingebrochen und sind einfach geschrumpft. Und dadurch hat man jetzt sich entschieden, den Sparkurs noch weiter zu verschärfen und man möchte weiter am Programm sparen. Was man ja nicht nur bei ProSiebenSat.1 sieht, was man ja auch bei, ich sag mal, Umstrukturierungen bei vielen anderen Sendern hört, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, auch gerade beim Thema SWR. Wo gespart Correct. Wird, wo man einfach Dinge, die Geld kosten, abbauen möchte und man einfach multifunktionale Stages bauen möchte, errichten möchte, auf denen man halt kostengünstiger mehr produzieren kann. Also in kurzer Zeit mehr und halt günstiger unterm Strich, um das Programm unter anderem natürlich auch dann online zu verlagern und erweitern zu können, ohne direkt viele Mehrkosten zu haben, direkt. Ich habe zweimal direkt gesagt, also ganz direkt sage ich es euch jetzt. genau. Und also ist keine neue Erkenntnis, kein neues Modell. Klar, die Werbeeinnahmen, die schrumpfen. Das ist jetzt nicht nur im Fernsehen eine Besonderheit. So. Und dementsprechend muss man sich umschauen. Ich bin sehr gespannt, worin sich das jetzt auch äußert. Ne? Also man hat schon gesehen, einige Projekte wurden schon angekündigt, dass sie eingestampft werden. Ich meine, dass bei TAF wohl die Sendezeit verkürzt wird. Man kann es auch sagen, auf manche Sachen könnte man schon immer verzichten. So so Format wie Red, wo über Stars und Promis berichtet wird spätabends, da soll der Rotstift angesetzt werden. Es werden ganze Redaktionen aufgelöst. Also ich meine auch, dass ein Teil der News-Redaktion aufgelöst wird.
Ja.
Wo man ja aber noch vor einem Jahr gesagt hat, wir investieren jetzt in News. Das war ja auch gerade bei RTL ein Riesenthema.
Ja, ja.
Da hat man noch nichts.
Aber RTL hat auch wieder im Laufe der letzten anderthalb Jahre nach ihrem großen Strategiewechsel haben die auch schon wieder vieles abgewickelt, wo sie Sachen wieder andersweitig verlagert haben, weil der Erfolg ausgeblieben ist. Ja.
Also mit RTL Direkt zum Beispiel, mit Jan Hofer.
Genau. Ne?
Also das
ist halt nach hinten losgegangen.
Ja, das habe ich mir schon auch am Anfang gedacht. Das kommt nicht so an, wie man sich es gedacht hat.
Ja.
Genau, ja. Also ja.
Nee, aber ich würde vielleicht noch sagen, ich würde es trotzdem ein bisschen differenzierter sehen zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten.
Ja, auf jeden Fall.
Weil bei den öffentlich-rechtlichen ist ja immer diese Geschichte, die haben ein anderes Finanzierungsmodell, die beschweren sich grundsätzlich, dass sie eben zu wenig Einnahmen haben von GEZ-Seiten. Sicherlich kommt dazu jetzt auch noch ein Einbruch an Werbeeinnahmen generell dazu, aber die Werbefinanzierung ist ja jetzt nicht der größte Teil von den öffentlich-rechtlichen. Nee. Deswegen, da ist es sicherlich gerade so ein bisschen dieses Gejammer über zu wenig GEZ-Einnahmen, aber zu hohe Pensionsausgaben und so weiter und so fort, haben wir schon öfters drüber geredet. Bei den Privaten ist es tatsächlich, dass die Wirtschaft generell gerade im Werbemarkt einfach einbricht. Das betrifft jetzt nicht nur das Fernsehen, das betrifft auch Werbeagenturen, Marketingagenturen, dass da generell einfach die Wirtschaft gerade nachlässt und entsprechend Marketingausgaben gekürzt werden.
Ja. Genau.
Genau.
Ja, und dann?
Wiederum anders, falls du das Thema anschließen willst, ist es bei Sky.
Ganz genau.
Sky ist ja schon eine ganze Weile in Schwierigkeiten, also zumindest Sky Deutschland, ehemals Premiere, ja. Sodass ja schon öfters mal von ein Verkauf von Sky Deutschland im Raum stand und eine Zerspaltung des Ganzen, weil Sky ja ganz viele Sportrechte hält, da aber auch jetzt in den letzten Jahren hier und da mal im Lizenzpoker ein bisschen den Kürzeren gezogen hat. Gerade Amazon Prime, DAZN und so hat sich da viele Lizenzen von Sky weggekauft, weil sie einfach mehr Geld auf den Tisch gelegt haben, sodass da auch die Finanzierung einfach immer schwieriger geworden ist. Und jetzt hat Sky neben anderen Dingen aber eine große Sache verkündet, dass nämlich die deutsche Fiction-Produktion, also zum Beispiel solche Co-Produktionen wie Das Boot oder Babylon Berlin und lauter solche Eigenentwicklungen, wo ja Sky wirklich auch große Sachen in den letzten Jahren gemacht hat, die werden komplett gestrichen, ersatzlos. Das heißt, alle Co-Produktionen laufen, wenn sie weiterlaufen, ohne Sky. Da müssen sich dann die Öffentlich-Rechtlichen beispielsweise neue Partner suchen. Und es wird auch nichts mehr entwickelt. Dabei war eigentlich vor kurzem erst noch die Rede davon bei den Screenforce Day letztes Jahr, dass ganz große neue Sachen im Petto liegen und die das gerne durchbringen möchten. Und dann jetzt doch überraschend eher von heute auf morgen, Sky streicht komplette deutsche Fiction-Produktion.
Also was ich an der Stelle wirklich an der Geschichte das wirklich Krasseste fand, die haben ja eine neue Krankenhaus- oder eine Krankenhausserie geplant gehabt.
Ja.
Und die hatten ja schon das komplette Krankenhausstudio hergerichtet, eingerichtet. Mhm. Das war ja alles da. Man stand ja kurz vor der Produktion mit 250 Beteiligten insgesamt. Man stand ganz kurz davor, dass man gedreht hätte. Und dann sagt Sky, nee, wir steigen doch aus.
Ja. Also, ja, wirklich. Und dann wurde es wirklich von heute auf morgen wurde alles stillgelegt. Also es ist jetzt nicht so, komm, dann produzieren wir halt noch die erste Staffel und dann verkaufen wir das Format oder sowas.
Ich meine, es sind ja noch andere beteiligt, ne? Es sind auch noch andere Stakeholder dabei. Aber man schafft halt auch nicht so schnell diese Finanzierungslücke zu schließen.
Ja.
Also bis heute nicht, also seit Ankündigung bis heute, ist schon ein bisschen her, dass es jetzt angekündigt wurde. Man hat es bis heute nicht geschafft dafür, diese Finanzierungslücke zu schließen. Klar, irgendwann hat man dann auch gesagt, okay, es hat einfach keinen Sinn, wir zahlen ja Miete im Studio, wir müssen jetzt irgendeine Entscheidung treffen und am Ende ist die Entscheidung vielleicht auch, wir lassen es.
Ja, absolut. Also ganz, ganz krasse Kettenreaktion, die da ausgelöst wurde mit dieser Entscheidung, die auch viel Verwunderung in der Branche gesorgt hat. Natürlich auch viel Frust, weil man sagt, Sky war eigentlich noch einer der Sender, die wirklich große Sachen an den Start gebracht haben. Ja, gerade so Das Boot, Babylon Berlin, das waren ja wirklich richtig aufwendige Produktionen. Das sind jetzt nur die zwei, die mir so am präsentesten sind. Aber natürlich ist auch die Frage, wenn sie jetzt schon komplett Fiction streichen, was wird gegebenenfalls noch gestrichen oder kriegen sie die anderen Bereiche, die sie haben, noch finanziert? Das bleibt natürlich jetzt abzuwarten, weil ja auch bekannt ist, in den letzten Monaten hat Sky oder in den letzten Jahren hat Sky immer wieder die Preise erhöht für ihren Service und jetzt wird aber immer mehr an Service auch gestrichen. Das heißt, da entsteht ein krasses Ungleichgewicht, was natürlich auch dazu führen kann, dass Kunden weggehen, was dann wiederum eine Kettenreaktion auslösen kann.
Und man muss halt auch sagen, Sky war halt auch immer gerade beim, also die haben nicht nur einfach Fiction produziert, so, sondern die haben halt auch das, sie haben sich darum gekümmert um den deutschen Markt. Sie haben wirklich viel gemacht, sie haben wirklich viel vorangetrieben und auch gerade das Thema ökologische Nachhaltigkeit, gerade auch im Fiction-Bereich, im Bereich der Spielfilme, der Serienproduktion. Sky war halt immer einer der Vorreiter, wenn es um Thema Nachhaltigkeit in der Filmbranche ging. Die waren bei der Selbstverpflichtung sofort dabei, die waren die Ersten, die in ihre Verträge aufgenommen haben, ja, als Auftragsproduzent, dass sie gesagt haben, okay, ihr habt euch an diese ökologischen Nachhaltigkeitsregeln zu halten, wenn ihr es nicht macht, dann habt ihr den Vertragsbruch begangen, dann gibt es keine Kohle mehr. Also die waren wirklich davon vorne daran dabei, die ProduzentInnen dann auch unter Druck gesetzt haben, diese Regeln einzuhalten. Und die haben das schon auch bedacht und sehr gut gemacht. Umso trauriger, dass es jetzt dann, sag ich mal, grundsätzlich mit dem Bereich Fiction vorbei ist. Und ich bin, wie du schon gesagt hast, gespannt, was es halt noch mit nach sich zieht. Ne?
Ja, ja.
Juti, dann kommen wir doch zu den Picks für heute. Ich habe vorher schon angeteasert, picke heute das Elgato Stream Deck, das habe ich bestimmt schon mal gepickt. Ich habe jetzt aber, wie gesagt, gerade ein neues erworben für das Live-Studio und habe jetzt mal auch endlich nicht nur, also ich habe meins hier im Schrank liegen, im Lager liegen, wenn ich halt auf Live gehe, dann nehme ich das Ding mit und verknüpfe damit meine OBS-Szenen, um dann quasi nichts mehr in OBS klicken zu müssen, sondern nur noch Szenen abfeuern kann, was halt super, super nice ist in so einem Live-Setup. Ich habe jetzt aber auch dadurch, dass wir diesen Raum hier multifunktional einrichten, einmal für Live-Videoregie, einmal für Podcast-Aufzeichnungen und einmal um Online-Vorlesungen über Zoom halten zu können, habe ich jetzt das Stream Deck mit verschiedenen Layern belegt. Einmal für Live, einmal für Podcast und einmal für Online-Unterrichte. Es ist halt super, wenn das immer am selben Rechner hängt und das alles konfiguriert ist, ist halt super easy, ne? Wenn du halt dann irgendwie einen Zoom, du kannst halt mit einem Knopfdruck alles stumm schalten, du kannst mit einem Knopfdruck deine Kamera ein- und ausschalten, dich muten, du kannst Screensharing, also es sind halt Shortcuts so. Und wie gesagt, ich habe das Ding im Schrank liegen, aber eigentlich ist viel zu schade dafür, weil man kann mit dem Ding so viel cooles Zeugs eigentlich machen, um seinen Produktivalltag einfach mit Shortcuts über Knöpfe irgendwie zu erleichtern. Man muss sich halt damit befassen, man muss es einrichten und auch gegebenenfalls ab und zu mal pflegen. Aber wenn man das tut, dass es einfach funktioniert, dann ist so ein Stream Deck schon ziemlich cool. Und es ist gerade bei Amazon auch rabattiert, habe ich gesehen, -20%. Also man kriegt das große Stream Deck mit 32 Tasten für unter 200 Euro. Also wenn sich der ein oder andere jetzt doch überlegt, oh, wollte ich schon immer, aber mit fast 250, 240 Euro war mir das immer zu teuer. Jetzt gibt es das aktuell für unter 200 Euro, falls ihr daran Interesse habt. Genau.
So, hört sich doch gut an. Ich picke ein Ladegerät für meine Apple Watch. Das habe ich heute mal ausgelassen, eine Review zu den ersten zwei Wochen mit Apple Watch zu machen. Das kommt dann das nächste Mal. Aber was sich als sehr praktisch erwiesen hat, ist das Ladegerät, was ich mir gekauft habe. Das ist im Prinzip ein Ding, was ich mir auf den Tisch stelle, dass ich nicht ständig das nur an das weiße Kabel dran klipsen muss. Das habe ich jetzt, als ich unterwegs gemacht habe, habe ich das gemacht und habe mich aber gefreut, hier zu Hause wieder meine ordentliche Ladestation nutzen zu können. Sieht nicht nur schick aus, sondern da fährt die Uhr auch nicht rum, sondern ist gut aufgeräumt. Und das Ding ist auch echt nicht teuer. Kostet irgendwie 13, 14 Euro und macht einfach einen guten Job. Deswegen ist das mein Pick diese Woche.
Sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir dann auch den Sack zu, oder?
Korrekt, so ist es. Wir wünschen euch schöne zwei Wochen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wenn ihr eure Kommentare zum Kino uns in die Kommentare schreibt, dann freuen wir uns. Dann können wir da nämlich weiter drüber reden. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder.
Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.